Wir lieben Menschen, oder? Dafür sind wir da. Das ist unser Auftrag. Die Bibel sagt ganz deutlich, was wir zu tun haben. Liebe deinen Gott und dann liebe den Nächsten wie dich selber. Ich habe bei der letzten Teamleit habe ich das so ein bisschen schön aufgemalt, falls ihr euch noch erinnert, die da waren. Und ich finde das so wichtig, weil ich glaube, das muss man spüren. Das darf man spüren, wenn man hier reinkommt zur Türe. Und ich finde, wir machen das an ganz vielen Stellen, machen wir das schon super gut. Es kommen Menschen hier rein, die sich wohlfühlen, die gerne hierher kommen, die gerne mit uns, unserem Gott begegnen wollen. Hey, und ich habe diesen Abend überschrieben unter dem Thema Menschen brauchen Liebe. Das klingt jetzt vielleicht super romantisch für den einen oder anderen, aber das ist meine tiefe Überzeugung. Ich glaube, Menschen brauchen Liebe. Ich habe ein Buch angefangen zu lesen diese Woche. Stimmt gar nicht, letzte Woche war es. Ist ja heute der Dienstag. Und dieses Buch heißt Überrascht von Liebe. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch. Das Vorgängerbuch hieß Überrascht von Furcht, von einem gewissen Nathan geschrieben. Und wenn ihr wirklich geistlich tief gehen wollt, ich empfehle euch, lest diese beiden Bücher. Warum? Weil es zeigt uns nochmal so viel Neues auf. Also ich bin seit über 20 Jahren mit Jesus unterwegs. Ich weiß, der eine oder andere hier im Raum macht es schon länger mit. Aber es war für mich, gab es Momente in diesem Buch, die mich überführt haben, wo ich mir gedacht habe, wow, ich habe mal so über meinen Gott gedacht und es ist irgendwie weichgespült worden. Und ich habe wieder neu, also bei dem ersten Buch Überrascht von Furcht, wieder neu Furcht vor Gott bekommen. Und zwar nicht nur eine Ehrfurcht, einen Respekt vor Gott, sondern ein hey, da zittert es auch in mir manchmal. So, ich fange an, Dinge zu hinterfragen, Lebensweisen zu hinterfragen, weil ich merke, Gott findet sie nicht gut. Und er hasst sie sogar, sagt die Bibel an manchen Stellen. Und ich stehe manchmal da und sage, ja, okay, aber ganz so schlimm ist ja, ja Gott, Gnade und super, alles. Nein, in der Bibel, immer dann, wenn Gott die Erde berührt hat, da hat es gescheppert und geknallt und gekracht. Hier, Berg Sinai. Gott will seinem Volk begegnen. Es scheppert, es kracht. Was machen die Israeliten? Sie sagen, jo, Mose, viel Spaß auf dem Berg. Wir bleiben hier. Wir haben gar keine Lust, Gott zu begegnen, weil wir haben Angst vor ihm. Und es ist nicht ein, ich habe ein bisschen Respekt vor meinem Gott Angst, sondern es ist eine, ich kack mir in die Hose Angst, weil da scheppert es und da tut es. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Gewitter draußen unterwegs warst. Das ist eine andere Hausnummer. Über diese Angst spricht die Bibel, dürfen wir auch vor Gott haben, dass wir ihn auf einer anderen Ebene wertschätzen, nochmal neu, was seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit ausmacht. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, auch das, wir haben diesen selben Moment im Neuen Testament auch nochmal beschrieben, als die Taube auf Jesus niederkommt, heißt es auch, da hat es gescheppert und gekracht und die Stimme aus dem Himmel kam und das Volk hatte Angst. Und es war eben nicht ein, oh, da ist eine komische Stimme, die aus dem Himmel kommt, Angst, sondern da ist eine, ach du Schande, Angst gewesen. Und ich glaube, das ist so wie, also es war so meine Offenbarung bei diesem ersten Buch. Besorgt es euch, lest es, super gut. Das zweite Buch, das er geschrieben hat, heißt eben Überrascht von Liebe. Und es hat eben genau diese Überschrift. Menschen brauchen Liebe. Das hat mich zutiefst bewegt, weil ganz am Anfang von diesem Buch werden zwei Themen direkt im ersten Kapitel schon angesprochen. Das erste ist, das Thema Vaterschaft. Es wird eine Geschichte erzählt von einem Jungen, der in einem Lehrerzimmer irgendwo in Deutschland sitzt und der in die Ecke gedrängt wird und der nicht ins konforme System passt und dem man seine Ritalin-Tablette geben soll, damit er wieder ruhiger wird. Und seine Aussage ist am Ende des Tages, ich brauche diesen, Zitat, ich brauche diesen Scheiß nicht, ich brauche einen Vater, der mich liebt. Hey, Menschen sind da draußen, sie brauchen Väter und Mütter, die sie lieben. Und ich glaube, wir müssen das neu lernen, neu annehmen, dass wir das sein dürfen. Ich denke mir das jede Woche neu, wenn wir hier Indoor-Spielplatz haben und Kids Club. Hey, das sind Kinder, das sind Mamas schon auch da und Papas bestimmt auch. Aber ich denke mir manchmal, wow, hey, wie wichtig ist es, in diese Generation hinein zu investieren, dass sie gute Werte haben, dass sie spüren dürfen, ich bin geliebt, so wie ich bin. Und da ist ein Gott, der mich liebt und so annimmt, wie ich bin, aber bei dem ich nicht so bleiben muss, wie ich bin, bei der noch so viel mehr für mich vorbereitet hat. Und wie kriegen wir das hin? Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, wenn wir kein Mitgefühl für die Menschen entwickeln. Die Bibel sagt, als Jesus das Volk Israel sieht, da hat es ihm die Eingeweide umgedreht und es steht dieser Satz, weil sie wie eine Herde ohne Hirten waren, hat es ihm die Eingeweide umgedreht. Und ich glaube, dass wir diese Liebe für Menschen ganz neu annehmen dürfen, empfangen dürfen, dass wir sagen dürfen, hey Gott, schenk mir diese Liebe für mein Umfeld, schenk mir diese Art von Liebe für meine Nachbarschaft, für meine Kollegen, für wer auch immer Gott dich hingepflanzt hat. Warum? Weil es so wichtig ist, dass es uns nicht egal ist, wo die hingehen. Es darf uns nicht egal sein, wenn Menschen in die Hölle gehen, weil wir es nicht schaffen, sie zu lieben. Und die Bibel sagt, wir dürfen das lernen, Empathie, Sympathie. Wenn wir das nicht für Menschen haben, dann sterben sie auf verschiedene Arten und Weisen. Es gibt, das ist die zweite Geschichte in diesem Buch, das hat vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gehört, es gab ein Experiment von Friedrich II., glaube ich, war das, der untersuchen lassen hat, welche Sprache Babys lernen, wenn man sie nicht anspricht. Und sie haben Babys in zwei Gruppen geteilt. Die einen wurden ganz normal behandelt, die anderen wurden einfach ignoriert. Was glaubt ihr, welche Sprache haben sie gelernt? Ja, gerne, ihr wisst, interaktiv, ihr dürft gerne reinreden. Keine. Warum haben sie keine gelernt? Nein, sie sind alle gestorben. Menschen, die keine Liebe bekommen, sterben. Babys, die nicht geliebt werden, sterben. Geistliche Babys, die in unsere Kirche kommen, die Jesus nicht kennen oder ihn kennenlernen wollen, die ganz neu im Glauben sind und keine Liebe erfahren, die werden wieder sterben. Hey, und das ist nicht, wir lieben Menschen. Und ich glaube, dass wir da ganz neu anfangen dürfen, auch hinzustehen, zu sagen, Gott, wie kann ich Menschen geistlich nach vorne bringen? Wie kann ich Menschen ausbilden, vorleben und was ja Rabbischaft bedeutet, zu sagen, ich lebe es dir vor und du bist in meinem Schatten und lebst mit mir mit. Im Judentum war das so bei den Rabbinern, dass sie nicht nur der Teacher waren, der Lehrer, der vorne stand und gesagt hat, also so müsst ihr es machen und dann machen die das so, sondern sie haben 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit ihrem Rabbi, mit ihrem Lehrer zusammengelebt. Sie sind so dicht an ihm dran gewesen, dass der Staub, den er aufgewirbelt hat, sie schmutzig gemacht hat. So eng waren sie dran. Haben wir Menschen in unserem Leben, die so eng an uns dran sind, dass sie von dem Dreck, den ich aufwühle, dreckig werden? Wenn wir das nicht haben, dann fühle dich jetzt nicht verdammt oder so, sondern dann lass dich ermutigen zu sagen, lass uns Menschen werden, Christen werden, die genau das leben, die genau das anfangen zu tun, zu sagen, ich nehme mir Menschen an meine Seite, die vielleicht 2-3 Schritte hinter mir vielleicht bisher laufen und nehme sie mit. Ich zeige ihnen, wie man betet, ich zeige ihnen, wie man Bibel liest. Das, was ich am Sonntag erzählt habe, wenn wir Dinge in der Bibel nicht verstehen, es gibt Menschen, die uns helfen können, es gibt Kommentare, es gibt Menschen, die super viele Jahre schon mit Jesus und der Bibel unterwegs sind. Und ich glaube, wir dürfen da ganz, ganz neu eintauchen und unser Mandat wahrnehmen als Menschen, die das vorleben sollen, die die Gesellschaft prägen dürfen, weil sie was anderes leben. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir ganz neu ein Verständnis dafür bekommen, dass wir Menschen in die Gemeinschaft hineinlieben dürfen und nicht erst sie lieben, wenn sie konform sind, wenn sie ihre Ecken und Kanten verloren haben und irgendwie ins System passen, sondern dass wir sie hineinlieben mit all diesen Ecken und Kanten, die sie haben. Amen? Come on. Ich finde es zum Beispiel auch cool, wenn wir hier Dinge sehen in unserer Church, die nicht ganz optimal sind und sagen, hey, das ist nicht so super einladend. Es gab vor ein paar Wochen, vielleicht ist dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, unsere Lounge da hinten wurde ein bisschen umgestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, wer alles dabei war. Ich weiß, Philipp und Miri, ich weiß nicht, Tirza und Tobi auch, gell? War da noch wer dabei? Wenn nicht, egal. Auf jeden Fall, guckt es euch an. Was war das Anliegen? Das Anliegen war, dass der Wickelraum einfach plötzlich zu klein war, weil zu viele Menschen da drin waren und Kinder und es war einfach uncool und eng und wenig einladend. Und dann kam die Idee auf, hey, lass uns doch diesen Raum sonntags ein bisschen erweitern, dass dort Kinder und Familien rein können, um mehr Raum für sie zu haben. Was ist das für eine Sprache, die wir nach außen sprechen? Wir sagen, hey, Familien sind hier willkommen. Wenn du kleine Kinder hast, komm mit diesen kleinen Kindern hierher, weil das ist wichtig, dass wir eine Gemeinschaft haben, wo du hineinkommen darfst. Und das ist so entscheidend und ich feiere das. Und falls du es noch nicht gesehen hast, guck dir es an, geh hin und sag, hey, danke, dass du Zeit genommen hast. Da haben Menschen Zeit investiert, ein Gut, das sie nie wieder zurückbekommen werden, damit hier Menschen sich mehr wohlfühlen können. Und wenn dir Dinge auffallen, dann komm zu mir und lass uns drüber reden und wir passen Dinge an, dass wir genau das schaffen, dass Menschen, die hier zur Tür reinkommen, dass sie spüren, ich bin hier geliebt. Warum? Weil Menschen etwas vorbereitet haben, wo ich mich wohlfühlen kann. Wisst ihr, es gibt ein Ding in der Gemeinde, das ist, wenn neue Leute in eine Kirche kommen, in den ersten 7 Sekunden entscheiden sie, ob sie wiederkommen oder nicht. In den ersten 7 Sekunden. Da haben sie noch keine Predigt gehört, da haben sie noch kein Worship gehört. Da sind sie hier reingekommen und haben einen ersten, vielen Dank dir, einen ersten Eindruck bekommen von den Räumlichkeiten, von dem Welcomer, Begrüßungsteam, das da steht und die Leute willkommen heißt. Das ist das, was die Leute sehen. Und es arbeitet eine Zwiebelschicht nach der anderen von den Herzen runter, dass die Leute am Ende des Tages offen sind für die Botschaft Gottes. Dass sie offen sind für das, was Gott vorbereitet hat, dass sie wiederkommen wollen, weil sie sich herzlich angenommen fühlen. Und deswegen habe ich mir gedacht, die nächsten Team Nights, ich will eben nicht nur den Gottesdienst feiern, sondern ich will uns ein bisschen immer wieder an die Hand nehmen, zu sagen, warum machen wir das Ganze eigentlich? Warum treffen wir uns Sonntag für Sonntag als Kirche? Wir haben diese 4 Kernvisionspunkte und ich habe mir gedacht, für heute, ich möchte mal 2 rausgreifen. Das eine ist Gott anbeten im Gottesdienst. Das machen wir, aber die Frage ist immer, wie machen wir es? Machen wir es halt, weil es dazugehört, oder machen wir das, weil wir, deswegen habe ich euch vorhin eingeladen zu sagen, okay, entscheide dich ganz bewusst zu sagen, egal was war in dieser Woche oder auch in der letzten Woche, heute stelle ich mich hin und, oder war das für dich das Glas? Also, ja, ich wollte die Hand reichen, das mache ich immer. Ich bin jemand, der gerne die Hand reicht. Kirche ist für mich ein Ort, wo wir zusammenkommen, um Gott anzubeten. Kirche ist für mich ein Ort, wo wir zusammenkommen, um Gott anzubeten. Ihn in den Mittelpunkt zu stellen, ihn hochzuheben, ihm zuzusingen, was er alles schon getan hat und was wir glauben, was er tun kann. Wenn wir singen, formt es unsere Theologie. Je öfter wir was singen, desto eher glauben wir das. Deswegen liebe ich das, wenn wir mit Kindern Lobpreislieder singen, die mit ganz einfachen Botschaften, Eigenschaften Gottes in diese Herzen hineinpflanzen, die sie irgendwann hoffentlich tief verankern und die ihr Fundament werden. So, das, du siehst auch immer, du kannst anhand der Lieder kannst du die Theologie einer Kirche erkennen, ob sie gesund ist oder nicht, um welche Themen sie sich dreht oder nicht. Es gibt ganze Kirchen, deren Worship-Teams angefangen haben, Themen, die die Kirche beschäftigen, in Lieder umzuformulieren, um Hymnen für ihre Gemeinden zu schreiben. Kann man machen, finde ich manchmal spannend, weil es dann sehr, sehr egozentrisch wird. Aber ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Es gibt Lieder, die sind so Allzeit-Klassiker und es gibt so Lieder, die kann man nur in bestimmten Situationen singen. Ich habe für mich festgestellt, Lieder, die immer funktionieren, sind die, in denen ich nicht vorkomme. Wenn ich Lieder singe, wo ich singe, ich gebe dir mein Herz. Oder du kannst mein ganzes Leben haben. Das sind Songs, wenn wir ganz ehrlich sind, können wir die immer von Herzen singen? Schwierig. Also ich kann sie nicht immer von Herzen singen. Aber Lieder, die als Beispiel, keine Ahnung, wie schön dieser Name ist, da kommt nicht einmal das Wort Ich drin vor. Da geht es um Eigenschaften Gottes. Die sind allzeit immer gleich, die sind immer gut, die sind immer richtig. Und wenn wir uns auf das fokussieren, dann passiert was mit uns. Dann drehen wir uns nämlich nicht um uns, sondern dann drehen wir uns um Gott. Und machen uns bewusst, wer ist Gott, was kann er, was will er, was legt er in mich hinein und was kann ich glauben und was kann ich hoffen von ihm auch. Deswegen, du bist ein Gott, der mich sieht. Nicht ich sehe Gott, sondern Gott sieht mich in meiner Situation, wo ich bin. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, gar keiner sieht mich. Mein Gott sieht mich. Und wisst ihr, in seiner Gegenwart, da werden wir verändert. Und wenn wir nicht verändert aus seiner Gegenwart reingehen, dann möchte ich die steile These in den Raum stellen, zu fragen, in welcher Gegenwart wir dann waren. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, Exodus 34, 29. Dann stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Ihr kennt bestimmt alle die Geschichte, Mose 40 Tage auf dem Berg Sinai, er kriegt die Steintafeln mit den 10 Geboten und er kommt runter und die Israeliten haben plötzlich Angst auch vor ihm, weil sein Gesicht leuchtet. Und jedes Mal, wenn Mose Zeit im, im Zelt der Begegnung vollbracht hat, musste er, nachdem er rauskommt, sein Gesicht verhüllen, weil die Leute es nicht mit ansehen konnten, quasi, wie herrlich sein Gesicht gestrahlt hat aus der Gegenwart Gottes heraus. Wenn es bei Mose schon galt, dann gilt es für uns heute auch. Amen. Ich glaube, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, verändert es uns. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Zeit im Gebet verbringen, dass wir Zeit im Bibellesen verbringen, dass wir Zeit im drüber nachdenken von dem, was wir gelesen haben, verbringen. Dass wir auch Zeit natürlich in der Gemeinschaft mit anderen verbringen, aber auch diese private Zeit, ich und mein Jesus haben. Warum? Weil das sind die Zeiten, die unser Herz verändern. Und vielleicht ist es dann nicht unbedingt so, dass unser Gesicht plötzlich wie so eine Taschenlampe hier den Raum durchflutet. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Menschen in unserem Umfeld es spüren werden, dass sie kommen werden und sagen, irgendwas ist anders bei dir, ich will wissen, was es ist. Und dann können wir kommen und können sagen, ich weiß nicht, was bei dir gerade so los ist, aber wenn du dieses Leuchten wahrnimmst, dann kann ich dir zeigen, wie du das auch erleben kannst. Andere Stelle in Lukas 9 heißt es, während Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider strahlten hell. Ey, wenn wir beten, wenn wir Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen, es verändert uns. Es ist nicht nur eine Geschichte aus dem Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament erleben wir das immer wieder. Zeit mit Gott verändert uns zum Positiven. Wir sind plötzlich Licht, die Gegenwart Gottes und die Anbetung verändern uns. Und wenn das nicht passiert, dann müssen wir uns fragen, was wir anbeten. Dann müssen wir uns fragen, wen wir anbeten. Ob wir denn den Jesus anbeten, von dem wir sagen, dass wir ihn anbeten. Oder ob es Dinge in unserem Herzen gibt, und die gibt es, da dürfen wir ehrlich sein. Jeden Tag aufs Neue muss ich mich entscheiden, meinen Jesus auf den Thron meines Herzens zu setzen. Warum? Es gibt so viele Dinge, die dorthin wollen. Unsere Kinder, unser Beruf, unsere Karriere, unser Job, unser Auto, keine Ahnung, was du findest. Du wirst etwas finden, das jeden Tag aufs Neue um diesen Platz in deinem Herzen kämpft. Und die Frage ist, wen lasse ich gewinnen? Lass ich meinen Jesus gewinnen und sage, Jesus, ich fokussiere mich am Morgen vielleicht schon, also nicht nur vielleicht, sondern ich hoffe, du tust es, dass er morgen sagt, ich entscheide mich heute, dass Jesus auf dem Thron meines Herzens sitzt. Warum? Weil es so wichtig ist für den Rest deines Tages. Es macht einen Unterschied. Ich habe eine Phase mal gehabt, wo ich jeden Morgen ganz bewusst die Waffenrüstung Gottes mir angezogen habe im Gebet. Und ich habe festgestellt, an Tagen, wo ich das vergessen habe, warum auch immer ich es vergessen habe, liefen meine Tage bei weitem nicht so, in Anführungszeichen, reibungslos, wie an diesen Tagen, wo ich das gemacht habe. Ich will da jetzt keine Religion draus machen, zu sagen, oh, ohne Waffenrüstung Gottes läuft es nicht gut. Aber es hat meinen Fokus an diesem Morgen schon verändert, weil ich direkt am Morgen auf meinen Jesus geguckt habe. Weil ich gesagt habe, heute gehört der Thron meines Herzens dir, Jesus, und nicht irgendwas anderem. Und ich glaube, aus dem raus, wenn wir diese Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir das entscheiden, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte leuchten für dich, dann kann ein zweiter Teil unserer Vision passieren, nämlich, dass Menschen zu Freunden Gottes werden. Warum? Weil ich es vorlebe. Warum? Weil es so, so wichtig ist. Ich liebe es zu sehen, wenn Menschen hier neu herkommen, also nicht nur hier, auch in Heilbronn oder in Stuttgart, in Ulm, wo auch immer. Ehingen habe ich vergessen. Ehingen gibt es auch noch. Dass wir nicht nur sagen, okay, wir feiern einen Gottesdienst und dann schauen wir mal, was passiert. Sondern dass wir sagen, hey Jesus, wir sind hier, weil Menschen zu deinen Freunden werden sollen. Wir treffen uns am Sonntag. Menschen bereiten sich vor in der Predigt, in der Moderation, im Worship, hoffentlich auch an der Technik, im Begrüßungsteam, im Kinderkirche, wo auch immer. Und das ist jetzt mal nur der Sonntag. Dasselbe passiert dienstags im Kids Club und im Indoor. Gibt es Menschen, die sich Zeit investieren und sagen, ich mache das, damit Menschen zu Freunden Gottes werden können. Hey, seit ich hier bin und jeden Dienstag im Indoor-Spielplatz mit dabei bin, habe ich schon von, ich glaube, 3 oder 4 Mamas mitbekommen, die in den Indoor kamen, die mit Glaube und Jesus und Kirche gar nichts am Hut hatten und plötzlich sonntags hier aufgekreuzt sind. Warum? Weil sie gemerkt haben, durch diesen Indoor-Spielplatz, wir machen einen Unterschied in der Gesellschaft und wir sind gar nicht so komisch, wie man das manchmal über Kirche denkt. Und plötzlich kommen sie hierher. Oder hier, Sven, ich nenne dich jetzt einfach mal als Beispiel. Sven ist jemand, der investiert seit Wochen und Monaten in einzelne Menschen an seiner Uni und erzähle denen und ich für sie da. Und am Sonntag war eine junge Frau hier, zum ersten Mal in unserem Gottesdienst, glaube ich, erstes Mal im Gottesdienst, die nach dieser Predigt und nach diesem Erlebnis, also es ist nicht, dass meine Predigt es war, aber ich habe über Bibellesen und solche Punkte geredet, gesagt hat, sie möchte jetzt eine Bibel bekommen, damit sie das Wort Gottes studieren kann. Hey Leute, was ist das? Das ist nichts, was ich machen kann. Das ist ja genau, da darf man gerne applaudieren. Ich finde es, das ist das, was passiert, wenn wir unser Bestes geben. Wenn wir sagen, wir kommen, wir machen nicht nur so ein bisschen Larifari, wenn wir nichts Besseres zu tun haben, gehen wir in den Gottesdienst und feiern unseren Jesus so ein bisschen, sondern wenn wir kommen mit einer Einstellung, dass wir sagen, ich will meinen Gott anbeten, ich will das nicht nur alleine tun, sondern mit anderen und ich will, dass Menschen zu Freunden Gottes werden. Hey, und wenn wir das leben, ich bin davon überzeugt, in dieser Stadt steckt noch so viel Potenzial. Menschen, die Jesus nicht kennen, Menschen, die da draußen irgendwo alleine unterwegs sind, verzweifelt sind, nach Liebe sich sehnen und sie in irgendeinem Mist suchen und immer mehr kaputt gehen, weil es immer mehr kaputt macht. Das Einzige, was wirklich hilft, ist Jesus. Hey, und es gibt einen, ich glaube, Rick Warren war das, der gesagt hat, wenn wir das Heilmittel für Krebs hätten, dann würden wir das doch nicht für uns behalten, oder? Und dann würden wir es mit der ganzen Welt spreaden. Warum? Weil wir ja wollen, dass Menschen gesund sind. Wir haben ein besseres Mittel, ein besseres Heilmittel als das Mittel gegen Krebs. Wir haben Jesus. Wir haben Jesus, der gesagt hat, ich bin für dich, für deine Sünden, für all die Dinge, die dich von mir eigentlich trennen, bin ich ans Kreuz gegangen, bin ich gestorben und ich bin die Lösung für all die Fragen, die du vielleicht noch gar nicht hast. Und ich glaube, das müssen wir neu lernen, dass wir hingehen und sagen, hey, Jesus, ich möchte, dass wir das sehen. Dann sind wir nämlich Salz und Licht. Die Bibel ist eindeutig. Sie sagt, wir müssen Salz und Licht sein. Und wenn wir nicht Salz sind, sind wir wertlos im Reich Gottes. Wenn wir nicht mehr salzen, dann haben wir keinen Mehrwert für das Reich Gottes. Gott braucht dich und mich nicht zur Selbstbeweihräucherung. Ihr wisst es, ich habe es vorhin gesagt, Lukas 19, Vers 40. Wenn wir nicht anbeten, werden es die Steine, die Stühle, der Boden, was auch immer hier ist, wird ihn anbeten, wenn er das braucht. Aber er braucht uns, wir salzen und Licht sind. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich weiß nicht, wer von euch mag Ananas? Hast du eine Ananas schon mal gesalzen? Es klingt total verrückt, aber wenn du eine Ananas salzt, wird sie noch süßer. Ihr müsst es mal ausprobieren. Ihr müsst eine Ananas nehmen, also vielleicht eine frische Ananas aufschneiden und da ein bisschen Salz drüber streuen und die wird plötzlich süßer. Wie, das kann man, wo ich es erst mal gehört habe, dachte ich, ja klar, als ob. Ich habe es probiert, es war wirklich so. Und wisst ihr, was das ist? Unsere Geschmacksknospen sind völlig irritiert von diesem salzigen Ding und nehmen dann diese Süße noch mehr wahr. Genau das ist unser Auftrag in dieser Gesellschaft. Wir müssen etwas Positives hervorheben, indem wir manchmal auch eine Kante liefern und sagen, so geht's nicht. Da machen wir nicht mit. Die Schweizer werden sagen, da machen wir nicht mit. Entschuldigung, ich bin zu viel mit Schweizern auch unterwegs. Aber da machen wir nicht mit. Und ich glaube, wir müssen das ganz neu lernen als Kirche in einer Gesellschaft, die immer mehr sagt, was wir alles nicht, was alles nicht gut ist und wo wir alles locker werden müssen und woke und was auch immer, wo wir sagen müssen, auch wenn es unpopulär ist, da machen wir nicht mit. Warum? Weil mein Gott sagt, da mache ich nicht mit. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir dann nicht mehr liebevoll sind, sondern wenn wir in Liebe sagen, ich weiß, dass du das gerade vielleicht nicht so cool findest, aber am Ende wird es dir besser gehen dadurch. Dann ist es wirklich geliebt. Ich kann Menschen in die Hölle hineinlieben, indem ich alles gut finde, was sie tun und ihnen keine Kante gebe, dann werden sie straight to hell fahren. Warum? Weil ich hingestanden bin und gesagt habe, ja, ist schon okay, dass du Pornos guckst. Ist schon okay, dass du Menschen anlügst. Ist schon okay, dass du glaubst. Ist schon okay, dass du säufst. Ist schon okay, dass du von irgendwelchen Süchten dich übermannen lässt oder über Frauen lässt. So kann ich Menschen nicht in den Himmel lieben, sondern gerade in die andere Richtung. Und mein Auftrag ist es, genau das Gegenteil zu machen. Und manchmal muss ich Kante geben und sagen, hey, das ist ein Lifestyle, der geht nicht. Kinder probieren immer Grenzen aus. Ich merke es bei meiner Tochter, die ist jetzt 5 oder wird Ende des Monats 5. Und die probiert gerade richtig hart ihre Grenzen aus und guckt, wie weit sie gehen kann. Und manchmal fällt mir das richtig schwer, da hart zu sein und zu sagen, nee, so geht's nicht. Weil sie ist ja dann auch irgendwie süß. Und du denkst dir so, warum muss ich jetzt hart sein? Aber wenn ich das nicht tue, wird ganz viel in ihrem Leben kaputt gehen. Und Gott macht dasselbe bei uns. Er kommt und sagt, ich sage hier Stopp. Du sollst nicht. Die 10 Gebote sind eine Liebeserklärung, wenn wir es eigentlich betrachten. Wir sehen es ganz oft so, als, oh, das ist ein Verbotekatalog, das darf ich alles nicht. Aber wenn wir mal genau hinschauen, dann ist es eigentlich eine Liebeserklärung, weil Gott weiß, es tut uns einfach nicht gut, wenn wir das machen. Wenn ich meiner Tochter die ganze Zeit Süßigkeiten gebe zum Essen, weiß ich, es tut ihr nicht gut. Auf so vielen Ebenen. Zähne gehen kaputt, Übergewicht, all diese Sachen. Hin zu dem, dass sie lernt, dass sie ihren Dickkopf immer durchgesetzt bekommt. Was, by the way, in dieser Welt einfach auch nicht richtig ist. Und auch bei Gott nicht richtig ist. Und deswegen müssen wir gesunde Grenzen auch bringen. Deswegen dürfen wir auch, wenn Menschen hier in die Gemeinde kommen, wenn sie Jesus kennenlernen, müssen wir ihnen sagen, hey, es gibt ein paar Punkte, die machen wir nicht. Warum? Weil sie uns nicht gut tun. Die geben dir vielleicht einen kurzen Moment, einen Kick und du denkst dir, ah, es fühlt sich doch gerade gut an. Auf lange Sicht tut es dir nicht gut. Und auf lange Sicht wird es dich töten. Und wisst ihr, man kann Liebe oder man kann die Wahrheit ohne Liebe sagen, dann ist es ein Schlag wie mit einem Baseballschläger mitten ins Gesicht. Oder ich kann die Wahrheit mit Liebe verknüpfen und sagen, ich sage dir etwas, nicht weil ich dich kaputt machen will, nicht weil ich denke, ich weiß es unbedingt besser wie du, sondern weil ich vielleicht auch erlebt habe. Meine Eltern haben mir Dinge verboten und ich denke, ihr, die ihr Eltern seid und wart auch, werdet es ähnlich sehen. Wir verbieten unseren Kindern Dinge nicht, weil es nicht, gut ist oder weil sie keinen Spaß haben dürfen, sondern weil wir am Ende wissen, es tut dir nicht gut. Und ich will eigentlich, dass du so wenig Leid wie möglich in deinem Leben erfahren musst. Deswegen verbiete ich dir Dinge. Und so ist Gott auch. Gott ist ein guter Vater, der sagt, ich sage zu manchen Dingen Stopp und tu es nicht. Und die Konsequenz, wenn du über diese Linie drüber gehst, die wird trotzdem kommen. Das hat dann nichts damit zu tun, dass Gott dich weniger lieb hat, sondern Gott sagt halt, dein Handeln hat immer eine Konsequenz. Aber am Ende des Tages steht ein liebender Gott da, der sagt, ich will gar nicht, dass du das erleben musst. Und ich finde es so wichtig, dass wir da immer wieder neu hinkommen und sagen, okay, wie können wir Menschen zu Freunden Gottes machen, indem ich Zeit mit meinem Jesus verbringe, indem ich losgehe und sage, hey Gott, ich bin hier bei dir, ich will, dass du mich veränderst, ich will, dass du mich füllst, ich will, dass du aus jeder meiner Poren herauskommst, um dann in meinem Umfeld einen Unterschied zu machen, indem ich anfange und sage, Jesus, was kann ich tun, damit ich Salz und Licht für deine Welt bin? Und wisst ihr, es gibt so ein paar gute Sachen, die wir auch dafür etabliert haben. Wir brauchen ein ganz, also die Frage, erst noch eine Frage, die mir gerade noch einfällt. Bei all dem, wenn wir sagen, okay, Gott hat so ein paar Dinge, wo er sagt, die sind cool und ein paar Sachen, die findet er nicht so gut, ist die Frage, die erste, kennen wir unsere Glaubensbasics? Wenn jemand, der Jesus nicht kennt, heute zu dir kommt und dich fragt, hey, was ist eigentlich das Besondere an deinem Jesus? Kannst du diese Person in ein paar nicht völlig verfloskelten und hochtheologisch strahlenden, nichtssagenden Sätzen erklären, was das Besondere an deinem Jesus ist? Wenn nicht, dann lass uns anfangen zu trainieren, wie wir genau das tun. Wie wir Menschen an die Hand nehmen und mit ihren Fragen begegnen. Und ich glaube, dass es die Bestimmung von jedem Einzelnen von uns ist. Nicht nur hier vom Herr Pastor oder sonst wem oder ein paar studierten Menschen. Nein, jeder von uns sollte die Basics kennen und weitergeben können, damit Menschen Jesus kennenlernen können, tiefer in der Beziehung wachsen können. Wenn dich jemand fragt heute, hey, wie bete ich eigentlich? Ich weiß nicht, wie man betet. Kannst du jemandem beibringen, wie man betet? Oder wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich Bibel lesen soll, wo fange ich denn an? Hast du eine Idee, mit was du anfangen würdest? Weil manchmal ist es nicht so smart, ganz vorne anzufangen, weil da stehen viele Dinge drin, die jemand, der neu dabei ist, so direkt, okay. Nicht, dass es, das müssen wir auch lesen und das müssen wir auch aushalten, die Spannung, die da manchmal drin ist, aber ich glaube, für jemanden, der gerade frisch Jesus kennengelernt hat, gibt es bessere Bücher wie, keine Ahnung, ein Hiob-Buch oder irgendeins von den Prophetenbüchern. Hosea zum Beispiel. Oh, Hosea ist auch ein super Buch. Mag die Geschichte hinter Hosea. Warum? Weil sie zeigt so sehr das Herz Gottes. Hosea, für die, die es nicht ganz parat haben, Prophet des Herrn, heiratet eine Prostituierte. Denkt sich, okay, warum? Und Gott sagt, das ist ein Symbol für mein Volk. Warum? Sobald sie genug von mir haben, suchen sie sich andere Götter und denken, die befriedigen sie jetzt mehr. Es kommt, wie es kommen muss. Die Frau von Hosea läuft ihm weg. In der damaligen Kultur war es so, er hätte jetzt, sobald er sie sieht, hätte sie mit Steinen bewerfen dürfen und sagen, alles cool, ich darf das, sie ist mir ja fremdgegangen. Was macht Gott? Er sagt, Hosea, du bist ein Ebenbild von mir gerade in dieser Geschichte. Du gehst deiner Frau jetzt hinterher, du suchst die. Was passiert? Es ist so peinlich in dieser Kultur gewesen, dass dieser Mann seiner weggelaufenen Frau hinterher sucht. Wo findet er sie? Da, wo er sie geholt hat. In einem, quasi in einem Bordell. Bei dem, was sie früher auch schon gemacht hat. Und Gott sagt, das ist das Sinnbild für mein Volk. Sie laufen mir immer wieder weg, aber ich bin der Gott, der ihnen hinterherläuft. Ich bin der Gott, der nicht darauf wartet, dass die Menschen kommen, sondern ich bin der Gott, der hingeht und sagt, ich suche sie. Es ist keine zufällige Begegnung bei Hagar gewesen. Wirklich nicht. Gott ist hingegangen, hat sie gesucht. Gott geht heute los und er nimmt dich und mich und sagt, wir gehen los und wir suchen Menschen. Ich glaube, es ist vermessen zu sagen, wenn wir uns wünschen, dass diese Kirche wachsen soll, zu sagen, wir müssen warten, bis sie alle kommen. Nein, wir müssen anfangen, Dinge zu schaffen, Räume zu schaffen, wo wir den Menschen nachgehen können oder sie auf eine einfache Art und Weise herholen. Ich liebe das, dass wir diesen Mosaikrhythmus haben. Ich weiß nicht genau, ob dir der Begriff gerade was sagt. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich habe mir gedacht, für heute Abend, ich möchte ihn euch nochmal mitbringen. Der Mosaikrhythmus bedeutet, dass wir haben die Überzeugung, dass Rhythmen in unserem Leben, also so Wiederholungen, dass die uns gut tun. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du so eine neue Gewohnheit etablieren möchtest in deinem Leben. Man sagt in der Psychologie, wenn du eine Entscheidung triffst, zwischen deiner Entscheidung und den ersten Schritten dürfen maximal 72 Stunden vergehen, sonst machst du es nicht mehr. Und dann müssen 21 Tage konstant, am besten Fall die gleiche Zeit, die gleiche Art und Weise sein, damit aus deinem Wunsch, etwas zu verändern, eine Gewohnheit wird. Und das Webster Dictionary definiert eine Gewohnheit als etwas, das ich regelmäßig tue, ohne drüber nachzudenken. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte jeden Tag Bibel lesen, ein Kapitel, dann darfst du heute Abend eine Entscheidung treffen und musst in den nächsten 3 Tagen umgesetzt haben, sonst musst du die Entscheidung neu treffen. Wenn du sagst, ich nehme mir, egal was für eine Entscheidung du triffst, sei es Sport, das funktioniert mit allem. 72 Stunden und dann 21 Tage am Stück. Und dann kann es zu einer Gewohnheit werden. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen viermal im Jahr ein Pattern durchgehen, einen Rhythmus durchgehen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie das genau aussehen kann. Die erste Runde haben wir jetzt erledigt. Wir haben immer diese 4 Punkte, Gebet, Gemeinschaft, Aktion und Ruhe. Und Januar bis Ostern haben wir gemacht. Wir haben im Januar gestartet mit 3 Sonntagabenden, wo wir uns zum Gebet getroffen haben. Danach gab es Möglichkeiten für Gemeinschaft. Ihr erinnert euch vielleicht auch, die Staffelstabübergabe war so ein Ding. Oder wir hatten mal diesen Sonntagmittag, wo wir den Indoor-Spielplatz geöffnet haben. Da war plötzlich Zeit für Gemeinschaft da, wo wir solche machen können. Aktion bedeutet, dass dann verschiedene Dinge kommen, wo wir dabei sein können. Irgendwelche Events oder so. Oder auch Gemeinschaft ist für mich auch ganz wichtig, sind unsere regelmäßigen Termine, Kleingruppe. Ich weiß nicht, ich mache es jetzt nicht, aber du darfst mal im Herzen die Hand heben, ob du sagst, ich bin gerade aktiv Teil einer Kleingruppe. Wenn du da kein Ja hast, lass uns das dringend ändern. Kleingruppe ist so ein wichtiger Ort. Wir brauchen Kleingruppen, wo Menschen andocken können, wo genau das passiert, wo Menschen kommen können mit ihren Fragen, wo sie lernen können, wie bete ich, wie lese ich Bibel, wie lebe ich eigentlich Glaube im Alltag. Gebet, alle 4 Monate wollen wir starten mit Gebet. Wir haben jetzt gerade, das ist schon am Sonntag ein bisschen untergegangen, aber ich möchte es nochmal hier jetzt an dieser Stelle als Erinnerung setzen. Kommenden Sonntag und die Woche drauf, 18.30 Uhr, hier, wir treffen uns hier zum Gebet für unsere Kirche, für die Stadt, für was auch immer derjenige, der den Abend leitet, auch noch sonst auf dem Herzen hat. Aber lasst uns das wieder neu zu einem Fokus machen. Warum? Wenn eine Kirche, die nicht betet, hat keinen Segen verdient. Eine Kirche, die nicht betet, hat es nicht verdient, gesegnet zu werden. Und ich glaube, dass ein Gebet in Gemeinschaft so viel mehr Kraft entwickeln kann, wo wir uns gegenseitig ermutigen können, wo wir Zeit und Raum für prophetische Eindrücke geben können, wo wir Zeit und Raum für persönliches Segnen nehmen können. Warum? Weil es so, so essentiell ist. Deswegen, wenn du, egal wie du deine Woche gerade planst, guck, dass du die nächsten 2 Sonntage da bist. Ich kann leider nicht da sein, ich würde so gern da sein, aber ich darf ja in Heilbronn abends Gottesdienste machen. Aber seid hier, lasst uns beten, lasst uns den Himmel bestürmen, dass ein Unterschied passiert. Und dann, ganz wichtig, wir haben eine Aktion, die steht in 3 Wochen vor der Tür. Mosaikkonferenz. Ich weiß nicht, ob du schon angemeldet bist. Ich weiß nicht, ob du dir überlegt hast, hinzugehen oder nicht hinzugehen. Hey, wir sind eine Familie an ganz vielen Standorten. Und ich weiß nicht, ob du schon mal mit ein paar Heilbronnern gequatscht hast oder mit ein paar Stuttgartern oder Ehingern oder Ulmern. Wenn nicht, das ist die Chance. Sei mit dabei. Mach einen Unterschied. Ich würde mich so freuen, wenn hier, ich habe keine Ahnung, wer die erste Session eröffnet als Moderator, aber der hat die letzten Male immer abgefragt, oh, und oh, Campus so und Campus hier. Und dann war es so, manche so, wir sind hier. Und ich würde mir so wünschen, wenn Pforzheim genannt wird, dass wir, wow, come on, hey, woo, wir sind da. Also, wenn ich im Raum bin, wird es automatisch passieren, aber ich will, dass ihr mitmacht, dass es nicht nur ich bin. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt mit rein. Ruhe. Bei aller Aktion, die wir machen, und das kostet Kraft, und jede Woche Kids Club, Indoor, Jugendkirche, Kleingruppe, Gottesdienst, all diese Punkte, die wir machen, wo wir Gemeinschaft auch leben, die kosten Kraft. Und deswegen haben wir auch immer wieder Phasen der Ruhe. Warum? Weil Gott hat nach 7 Tagen Arbeiten geruht, also sollten wir uns ganz dringend ein Beispiel daran nehmen, weil wir sind so schnell dabei. Ich habe es euch am Sonntag erzählt, das Beispiel von den Kameltreibern. Ne? Wer weiß es noch? Für die, die es nicht mehr wissen, ich habe am Sonntag erzählt, dass im Hebräischen, dass es eine Bildsprache ist, dass er ganz viel mehr mitschwingt, wie das, was wir oft sehen. Und dass bei dem Psalm 23, wenn es heißt, dass der Hirte sie auf eine grüne Aue führt, dass da nicht nur schönes grünes Gras und ein bisschen Wasser im Bild ist, sondern dass der Hebräer dieses Bild hat von einem Kameltreiber, der mit einem Stock auf die Beine des Kamels schlägt. Warum? Weil das Kamel ist so dumm, dass es so lang läuft, bis es einfach tot umfällt. Das hat kein Erschöpfungsgefühl. Und wir Menschen sind ganz, ganz arg ähnlich. Und als ich das für mich erkannt habe oder verstanden habe, hey, da hat Gott zu mir geredet und gesagt, hey Sven, Knüppel, die ich dir zwischen die Beine werfe, sind nicht immer nur schlecht. Sondern manchmal zwingen sie dich zu einer Ruhepause, die du selber von dir aus nicht machen würdest. Warum? Weil du einfach ein dummes Kamel manchmal bist. Und das bin ich. Ich bin jemand, der laufen kann und viel laufen kann. Und irgendwann knockt es mich aus. Ich habe vor 2 Jahren, von heute auf morgen hat es mich so erwischt, ich bin so krank geworden. Ich konnte 3 Tage nicht aus meinem Bett raus. Ich habe 3 Tage gefühlt durchgeschlafen. Und ich war nicht fähig, und ich habe da in einer Einzimmerwohnung gewohnt, der Weg von meinem Bett zu meinem Bad waren ungefähr 3 Meter. Ich habe es nicht geschafft, sie auf meinen beiden Beinen zu gehen. Ich musste wirklich über den Boden einmal kriechen, dass ich gesagt habe, dass ich es geschafft habe, aufs Klo zu gehen rechtzeitig. So kaputt war ich in diesem Moment. Warum? Weil ich einfach eine Phase hatte, wo ich auf Pause verzichtet habe und dachte, ja, ich bin ja noch jung, kann man ja mal machen, wa? Dumm gewesen. Und deswegen müssen wir das lernen. Und ich glaube, dieser Rhythmus tut uns gut. Und dass der auch immer wieder kommt, tut uns gut. Und dass wir sagen, hey, wir nehmen uns alle 3 bis 4 Monate sind es ungefähr, wo dieser Rhythmus neu beginnt. Diese ersten 3 Wochen des Gebets, ich nehme sie mir. Warum? Nicht nur, weil da Gemeinschaft drinsteckt, sondern weil da auch ein Ankommen in der Gegenwart Gottes steckt, weil da ein zur Ruhe komme vor meinem Gott steckt, weil da ein Moment steckt, in dem wir die Herrlichkeit Gottes erleben dürfen und wir strahlen gehen, erleben dürfen, dass wir leuchten in dieser Welt, dass Menschen dadurch mehr zu Gott finden, dass wir mehr zur Anbetung finden, mehr erleben dürfen, was Gott für uns vorbereitet. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Moment für uns als Kirche werden kann, dass wir spüren dürfen, wie wichtig das ist, wenn wir anbeten. Dass wir spüren dürfen, wie wichtig das ist, zur Ruhe zu kommen. Dass wir spüren dürfen, wie wichtig es ist, Gemeinschaft zu haben. Und dass es eigentlich auch ziemlich cool ist, wenn wir alle zusammen dann bei sowas wie der Mosaikkonferenz in Ulm zusammenkommen und sehen, wie viel mehr sind da eigentlich noch dabei. Hey, wir haben das manchmal dieses Problem, dass wir so lokal denken, dass wir halt über unsere Gemeindehausgrenzen wenig wahrnehmen. Und es gibt viele gute Dinge hier in dieser Stadt, aber sich vor Augen zu führen, wie cool das ist mit, wenn alle kommen, hatten wir in den letzten Wochen waren es zwischen 500 und 700 Menschen, die in all unseren Gottesdiensten, an all unseren 5 Standorten waren. Wie cool wäre es, wenn wir es schaffen, diese regelmäßigen, und die sind 4-mal im Jahr, oder wir sind 3-mal, einmal ist ein Frauentag, einmal ist ein Männertag, da darf jeweils das andere Geschlecht nicht kommen, außer zum Helfen. Aber 3 Termine im Jahr, wo wir sagen, und die blocke ich mir. Warum? Weil es ist so wertvoll, mit meiner Familie zusammenzukommen. Zu sehen, da ist ein bisschen mehr, wie nur das, was ich hier vor Augen sehe. Und da kann ich auftanken. Deswegen lasst uns jetzt nochmal so einen Moment nehmen. Ich will euch einladen, dass wir einen Song singen. Und dann lade ich euch ein, dass wir, ich werde es kurz anleiten und dann wollen wir beten. Und lasst uns beten, da wo wir stehen, für Menschen, die zu Freunden Gottes werden sollen. Amen.